Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Göttingen. Ihr starker Finanzpartner in der Region.
Stadtradio Göttingen. Eine Stunde, ein Thema.
Aufbruchstimmung signalisieren die internationalen Händel-Festspiele mit ihrem neuen Festivalteam. Die Festivalsaison mit dem künstlerischen Leiter Georges Petrou und Jochen Schäfsmeier als geschäftsführendem Intendanten steht in diesem Jahr unter dem Motto Neue Horizonte. Besondere Konzertformate und Bühnenschauplätze lassen sich vom 12. bis zum 22. Mai erkunden, aber auch vertraute Klangwelten und Kompositionen neu entdecken. In unserer Sendung Eine Stunde, ein Thema halten wir heute Ausschau nach neuen musikalischen Horizonten und flanieren mit Jochen Schäfsmeier durch das Festivalprogramm.
Herr Schäfsmeier, die Saison unter neuer künstlerischer Leitung startet unter dem Motto Neue Horizonte. Das kann man ja auch als sehr mehrdeutiges Motiv betrachten. Also zum einen die Aufbruchstimmung, Ausschau halten, was es alles gibt. Zum anderen enthält das auch den Hinweis, der im Programm öfter auftaucht, vertraute Horizonte neu entdecken?
Ja, das ist sicherlich auch beides. Ich glaube, es ist immer spannend, wenn man Neues erleben kann und Neues für sich entdecken kann. Und oft genug ist es ja auch tatsächlich so, dass man vieles, was einem vertraut erscheint, nochmal neu entdeckt für sich. Und das versuchen wir natürlich auch. Gerade mit einer Tradition mit 100 Jahren Händel-Festspiele gibt es natürlich sehr viele, die sagen, wir kennen doch schon so viel, wir haben dieses gehört und jenes gesehen. Und das ist natürlich auch eine Motivation von uns, dass wir sagen, ja, wir wissen, dass das hier war, aber vielleicht können wir es ja auch ein bisschen anders anbieten. Und das sind diese beiden Punkte. Natürlich wollen wir Neues bringen, auf der anderen wollen wir Bekanntes neu erfahrbar machen.
Wie sind Sie da bei der Programmplanung, ich sag mal, vorgegangen? Wonach haben Sie Ausschau gehalten? Sie hatten vermutlich jede Menge Ideen. Vielleicht gab es auch einen gemeinsamen Wunschzettel mit Georges Petrou. Würde ich am liebsten machen, geht nicht, geht vielleicht. Gucken wir mal. Was waren da so Elemente?
Wir wollten natürlich schauen, was kann man irgendwie an neuen Aspekten reinbringen. Und das hatte ganz verschiedene Wege. Wir hatten uns immer wieder ausgetauscht, überlegt, was wollen wir eigentlich von den Festspielen? Wie wollen wir sie feiern? Und dann gab es so ein paar Ideen. Wir haben sehr viel rumgehört, auch sehr viele CDs gehört und so. Wir konnten ja leider nicht in die Konzerte gehen, weil es ja doch auch Lockdown war. Also am Beispiel zum Beispiel bei Festa Musicale in Hannover-Schmünden, was wir mit denen machen werden. Die hatten eine CD herausgegeben mit Venturini. Und das fand ich jetzt erstmal spannend, weil Venturini war im Hof in Hannover, vor Händel da und war nach Händel da. Das heißt, Händels Schaffen war im Grunde genommen umrahmt von Venturini am Hof. Und dann dachte ich, wenn wir ein Konzert machen mit Händel und seinem Umfeld, ist es natürlich spannend, wie sieht's aus? Was ist vorher da gewesen? Was ist danach gewesen? Und das wurde dann Thema zum Beispiel von dem Programm, dass wir sagten, das gibt doch eine neue Sichtweise auf das Schaffen von Händel, dadurch, dass man sieht, was ist in seinem Umfeld passiert.
Dass man so ein bisschen den Kontext, also unabhängig von der Rezeptionsgeschichte mal betrachtet, also den alltäglichen, den besonderen, den musikalischen dann auch.
Genau.
Also quasi eine Zeitstimmung nochmal reflektiert.
Genau, oder ich meine, was natürlich auch spannend war bei Händel in Hannover, Händel kam aus Italien, war auf der Durchreise quasi nach England und kam an einen Hof, der musikalisch französisch geprägt war. Und das ist natürlich eine Sache, wo ich dann erstmal denke, na, wie macht sich denn das auf das Schaffen von Händel? Wie wirkt sich das aus? Und das fand ich in dem Programm ganz, ganz aufregend. Oder an dem einen Konzert mit Mayumi Hirasaki, da Scordatura, da geht es darum, dass zu Händels Zeit auch in Italien wurden sehr viele Violinsonaten geschrieben, in denen die Geigen umgestimmt wurden. Also die hatten nicht die normale Seitenstimmung und Händel hat ja nun auch Violinsonaten geschrieben. Und dann ist die Frage, wie ist so ein Element, was dort in dieser Zeit entstanden oder populär war und warum hat es Händel nicht gemacht? Also diese Gegenüberstellung, die fanden wir einfach spannend. Ich glaube, Corelli war auch dabei, der auch Sonaten in Scordatura-Technik komponiert hatte, wo wir uns dann überlegt haben, naja, Händel hat mit Corelli viel zusammengearbeitet. Das heißt, das ist wirklich eine gemeinsame Lebensschiene gewesen und man versteht vielleicht Händel, wenn man Corelli sieht. Und das waren so Ideen, die wir dann dabei hatten.
Das ist so der Aspekt, den ich unter schöpferische Prozesse fassen würde.
Genau, das ist natürlich das Spannendste.
So Entstehungsgeschichte, Genese, was haben die Musiker untereinander getuschelt?
Genau, und das ist natürlich das Spannendste, was man so auch so in dem Job, den wir jetzt hier übernommen haben, auch machen können. Natürlich so ein bisschen mal überlegen, ja, das ist jetzt spannend für uns, ist das vielleicht auch spannend für unser Publikum und wie kann man das anbieten, dass es für das Publikum spannend war? Also das fanden wir schon sehr aufregend. Und ich fühlte mich dann auch immer so ein bisschen daran erinnert, wenn wir selbst musikalisch gearbeitet haben, also auch bei meinem Orchester vorher. Ich gehe dann immer davon aus, dass die musikalische Realität damals auch nicht so sehr anders war. Ich meine, auch wenn wir jetzt durch die Partituren gucken und schauen, was sagen uns die Partituren, die Originalhandschriften, dann waren auch damals ja doch immer wieder auch Musikerpersönlichkeiten dahinter, die das umgesetzt haben. Und ganz so anders werden die ja auch nicht gelebt haben als die Musiker heute. Da sagen wir, bringen unsere eigene Biografie mit rein, wir bringen vielleicht auch unser eigenes Instrumentarium rein. Oder wir bringen ja die eigene Erfahrung mit rein. Es gibt ja manchmal auch merkwürdige Besetzungen. Ich erinnere da zum Beispiel an Charles Evison, der hat Concerto Grossi geschrieben und hat sehr wenig Bratschen eingesetzt. Und dann wunderte man sich, warum er eigentlich so ein Concerto Grosso, was sehr im italienischen Stil komponiert wurde, warum er da keine Bratschen einsetzt. Und man liest dann in der Biografie, dass er einfach nur schlechte Bratschen vor Ort hatte. Und dann hat er lieber zweite Geigen eingesetzt. Und dann merkt man, wenn man die Noten sieht, denkt man, da hat sich einer was ganz Kreatives gedacht. Aber wenn man dann die Biografie liest, merkt man, dass es vielleicht auch aus einer Mangel an musikalischer Qualität entstanden ist.
Das ist der eine Aspekt. Und der andere ist, dass die Musiker und Musikerinnen ja damals auch nicht widerlich vom Blatt gespielt haben. Weniger denn je.
Genau.
Dass also, sagen wir mal, die Komposition sowieso immer mal wieder eine Entwicklung machten.
Natürlich.
Oder mal wieder eine ganz andere Farbe kriegten.
Und wenn man Musiker aus dem französischen Raum hat, wo vielleicht nicht die Concerto Grossi waren, sondern eher die Suitenformen, also mehr das Tänzerische vielleicht hervorgehoben, dann kann das natürlich auch eine andere Ideen für Komponisten mit sich bringen. Die sagen, Mensch, wenn ich den tollen Musiker habe, dann schreibe ich doch sowas oder sowas. Und so entwickeln sich ja auch ein bisschen Stile, ne? Und das haben wir versucht rauszukriegen. Und das war natürlich dann ganz spannend. Das war die eine Sache. Auch da muss man sagen, wir haben ja jetzt hier in Göttingen ein bisschen die Situation, dass einige Räume uns nicht zur Verfügung stehen, die wir gerne bespielen würden. Und auf der anderen Seite auch neue Räume entstehen oder da sind, die man vielleicht bisher im Blick hatte. Also wenn ich sehe, wir warten so ein bisschen darauf, dass die Stadthalle fertig wird. Wir warten darauf, dass das Forum Wissen fertig wird, dass man die bespielen kann. Gleichzeitig entsteht eine Chat-Dachhalle oder wir haben jetzt für die Festspiele mal die Kantine im neuen Rathaus für uns entdeckt. Das sind ja so Sachen, wo man auch sagen kann, Musik hier erlebbar zu machen, ist ja so etwas wie eine Horizonterweiterung. Man erlebt auf einmal das, was man vielleicht aus der Stadthalle kennt oder was man aus einer kleinen Kirche kennt, erlebt man jetzt in einer Kantine, die, ich würde jetzt mal sagen, im 70er-Jahres-Stil gebaut wurde und trotzdem mag es vielleicht funktionieren und das ist ja für uns spannend. Ich glaube auch, dass unsere Aufgabe ist zu zeigen, wie kriegt man die Musik, die Händel komponiert hat, wie kriegt man sie für heute auch aktuell transportiert.
Wo ich anschließen würde, kennen wir, aber so noch nicht.
Genau, das ist ja das, was ich meinte, also dieses Altbekanntes neu entdecken. Das ist im Grunde genommen der zweite Aspekt der neuen Horizonte.
Ist auch ein bisschen Trägheit der Gemüter. Man ist recht bequem, man nörgelt aber doch gerne, darf nicht noch etwas anderes sein. Und das andere wird dann aber auch nicht mit Beifall umjubelt, sondern da wird dann erstmal ein bisschen bedenklich, skeptisch geguckt. Das sind ja so die üblichen Vorleitungen.
Das kann schon sein, wobei ich im Moment erlebe ich auch, was mich sehr freut, eine große Neugierde bei den Gesprächen, die ich führe, wo unsere Gäste auch sagen, ja, dann sind wir ja mal gespannt einfach so, wie wir das dann erleben werden. So. Ich fand das ganz interessant, gerade was die Kantine im neuen Rathaus angeht. Manche sagen, Mensch, das ist ja wirklich eine tolle Idee, da guckt man mal so runter. Und Leute, die die Kantine erkennen und vielleicht auch dort, weil sie was im Rathaus gearbeitet haben, länger mal auch zu essen, man sagt, ja, was wollte er denn da? Aber das ist ja genau das, ich glaube, für beide wird das ein neues Erlebnis. Die einen, weil sie mal diese Sicht erleben und für die anderen, weil sie sagen, beim nächsten Mittagessen denke ich vielleicht an die Musik und erlebe auch mein Mittagessen anders. Das kann ja alles sein.
In unserer Sendung Eine Stunde, ein Thema halten wir weiter Ausschau nach neuen Horizonten im Programm der Internationalen Händel-Festspiele Göttingen vom 12. bis zum 22. Mai im Gespräch mit dem geschäftsführenden Intendanten Jochen Schilfsmeier.
Was Sie so an neuen Orten jetzt hier in der Stadt und an Möglichkeiten erkunden, macht ja auch den Eindruck, als ob jetzt für die Zeit des Festivals Musik einfach Teil des Lebensalltags ist. Also nicht die Opernaufführung, man geht ins Theater, brezelt sich auf, sondern man kriegt zum Beispiel, good morning, morgens vielleicht sogar schon vor dem Frühstück, ein kleines Ständchen.
Ja, also das ist ja das, was wir mit unseren drei kleinen Serien machen wollen, mit Good Morning George, mit den Lunchkonzerten und auch ein bisschen mit dem Café George. Es ist in der Tat die Idee, dass wir sagen, es wäre toll, wenn wir Händel mehr in das Leben reinbringen und nicht tatsächlich nur so als ein Angebot, wo man hingeht während der Festspiele. Wenn uns das gelingt, wenn man Händel quasi erlebbar macht, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Programm, was jetzt nicht nur für die Festspielzeit gilt, sondern vielleicht auch ein bisschen nachhaltiger in die Stadt hineinwirkt, dann ist das schon toll. Das muss aber vielleicht auch das Ziel sein, weil man muss sich ja immer überlegen, so ein Festspiel ist natürlich auch irgendwie ein Höhepunkt, aber die Schwäche eines Festivals ist natürlich, dass es kommt wie so ein Raumschiff und dann wieder wegfliegt. Und wenn man natürlich schafft, auch da eine längere Wirkung zu erzeugen und vielleicht auch die Leute darüber hinaus von dem, was wir im Mai anbieten, zu begeistern, da haben wir natürlich schon viel geschafft. Und das ist natürlich das Ziel. Also auch unser Vermittlungsprogramm, was wir mit der Albani-Schule hier zusammen machen, ist ja extra so angelegt, dass wir mit den Kindern fast anderthalb Jahre zusammenarbeiten. An zwei Festspielen sollen sie beteiligt sein, um wirklich so ein bisschen Händel auch zu verinnerlichen. An zwei Sachen kann ich das vielleicht ganz gut klar machen. Wenn man in Wien ist, Wien ist natürlich die Stadt, wo wahnsinnig viele Komponisten und auch Interpreten da waren, aber es weiß auch jedes Kind, wer Schubert, Mozart und wer Harnoncourt ist. Das wäre wahrscheinlich in einer Stadt, wo diese Geschichte nicht so gelebt wird, nicht so klar. Oder wenn, ich komme ja jetzt nochmal aus Köln, wenn man in Köln ist und man hat jetzt, haben das ja in den letzten Jahren erlebt, wenn wir neue Mitbürger mit Fluchterfahrung haben, die sind keine anderthalb Jahre da und die kennen die Karnevalslieder. Das heißt, auch das ist ja so eine Sache, wo so eine Kultur wirklich getragen wird, wo sie gelebt wird und wo sie auch mitgenommen wird. Und wenn man sagt, nach 100 Jahren Händel schafft man es auch irgendwie, dass Händel eine Selbstverständlichkeit ist, für oder gegen die man sich dann entscheiden kann bei den Festspielen. Aber man weiß, dass es das gibt, man weiß, dass dieses und jenes komponiert würde, dann wäre das natürlich toll.
Spielt auch in dem Zusammenhang eine Rolle. Das Festival dauert 12 bis 14 Tage. Es hat immer, und die wird es auch nie loswerden, eine elitäre Anmutung. Dass dem so nicht ist, dass da altbekannte Vorurteile tradiert werden, steht auf dem anderen Blatt.
Es ist natürlich unsere Hoffnung, dass wir das ein bisschen aufbrechen. Also das ist schon auch eine Aufgabe, der wir uns stellen. Und ich glaube auch, dass wenn wir mit Schulkindern arbeiten, dann ist das nichts Elitäres erstmal. Von daher ist das schon eine Aufgabe für uns, ne, dass wir das machen.
Sie rennen bei mir offene Türen rein, ja. Aber die Anmutung, ist also erstmal, es gibt bestimmte natürlich Konzertorte, da ist dann Hochbetrieb. Aber dass es ganz selbstverständlich ist, dass plötzlich so eine mobile Bühne ins Stadtteil rollt.
Ja.
Und dann, was über Hände erzählt wird, Musik zu hören ist und das eine verrückte Geschichte.
Genau, und das Erstaunliche bei der Musik von Händel ist ja, dass jeder und jede, die zu uns kommt, im Grunde genommen danach begeistert ist. Nur, ich meine, genau diese elitäre Anmutung führt ja dazu, dass viele erst gar nicht kommen. Und das ist natürlich eine Aufgabe, das aufzubrechen. Und ich meine, es gibt ja doch auch jetzt noch einiges, auch in unserem Alltag. Ich meine, wenn man Fußball Champions League guckt, die Hymne ist Händel. Das ist wirklich Händel-Musik. Das heißt, die Musik, die gespielt wird, die die Leute auch toll finden, die auch dann vielleicht mitgepfiffen wird, wenn es losgeht, das ist schon auch eine Musik, die wir ja hier auch dann im historischen Rahmen spielen. Von daher glaube ich nicht, dass es Händel an sich ist, was da eine Schwierigkeit hat, sondern dass man vielleicht auch den anderen Leuten sagen muss, hört mal zu. Das ist schon auch für euch vielleicht interessant. Natürlich muss man jetzt auch nicht sagen, dass man eine 4,5-stündige oder 5-stündige Barockoper für jeden öffnen muss. Aber wir haben ja dafür auch andere Formate gemacht. Wir haben ja überlegt, wie können wir das machen? Wie können wir auch kürzere Formate machen, damit auch Leute, die sagen, mich interessiert das schon, aber eine Stunde reicht mir auch, dass man dann sagt, ja, könnte machen, ist gar nicht schlimm, auch dafür haben wir was.
Unabhängig davon kann man die Oper dann in der Lokhalle
am Großbildschirm
mit Popcorn und Sechserträger genießen,
genau. Ja. Das ist ja in der Tat so, dass es dafür auch gemacht ist, dass wir dafür auch die Unterstützung bekommen, weil das mal die Möglichkeit ist des Reinschnupperns. Und dann sagt, Mensch, das ist vielleicht begeistert. Also ich habe ja gar nichts dagegen, wenn jemand sagt, mich interessiert das nicht. Ich finde es nur so ein bisschen schade, wenn jemand das sagt, ohne es zu kennen. Man kann sich ja nur bewusst entscheiden, wenn man es kennt. Und da haben wir ein paar Sachen, die wir gerne anbieten.
Wenn man das immer mal wieder zu hören kriegt, geht das ein oder andere Ohr mit Sicherheit auf. Wird neugierig, was wird da gespielt.
Ja.
Und kann ja, das zum Teil sogar mitsingen.
Das ist ja bei allen Sachen so. Das ist, ob das jetzt Literatur ist, ob das Malerei ist. Es gibt Sachen, die sind einem fremd. Und je mehr man sich damit beschäftigt, merkt man, das ist aber trotzdem spannend und interessant. Trotzdem muss man nicht alles lieben.
Sie sind ja sehr mit diesen kleinen Extravaganzen befasst, unter anderem auch mit den Lunchkonzerten und dem Café George. Das nimmt ja dann nochmal so eine kleine literarische Route, die dann auch beim Symposium noch in anderer Weise vertieft wird. Jetzt so ein bisschen auch auf Autoren zu gucken, die sich entweder Händel gewidmet haben, seiner Biografie, seiner Musik, der Zeit oder auch dem Bild, was er sozusagen hinterlassen hat oder was von ihm tradiert wurde. Fließt das so ein bisschen ein in die Begegnungen?
Also ich muss sagen, ich finde, dass es gut passt. Aber das wäre an meiner Stelle ein bisschen vermessen zu sagen, dass der Inhalt des Symposiums und der Festvorträge, dass das meine Verantwortung war. Das war aber schon so, dass wir natürlich in dem Fall mit Herrn Professor Sandberger, mit Herrn Professor Lütteken auch überlegt haben, was wir machen wollen. Und die dann natürlich auch gesagt haben, da passt das doch sehr gut dazu, das auch mal vielleicht in die neuere, moderne Literatur hineinzuführen und sich da auch überlegen, wie man da einen neuen Zugriff bekommt.
Aber ich hatte den Eindruck, als ob so beim gemeinsamen geselligen Kaffee oder auch zum Mittagstisch in der Kantine durchaus das ein oder andere literarische Element auch anklingen könnte.
Das kann sein, gerade bei diesen Elementen, beim Lunchkonzert und bei dem Café George sind wir ja noch sehr frei. Und da muss man natürlich auch sagen, da ist die Freiheit nicht per se Programm. Es liegt auch einfach ein bisschen daran, dass wir nicht wissen, wie die Hygienevorschriften im Mai sind. Und natürlich wird sich da auch einiges ein bisschen da zurechtruckeln, dass wir einfach merken, wir können das, was wir groß geplant haben, nicht machen oder wir können es doch viel mehr machen, als wir geplant haben. Von daher, es wird ein relativ freies Format. Im Vordergrund ist natürlich da die Musik von Händel, die ich dann auch versuchen werde zu moderieren, indem ich mit den Künstlern sprechen werde. Aber durchaus denkbar, dass wir auch literarische Elemente reinbringen.
Ja, das ist dann die Kunst der Improvisation.
Absolut. Vor allen Dingen das, was wir im Moment auch durch die Umstände ein bisschen auferlegt bekommen.
Jimi Hendrix würde das Festivalpublikum nicht so ohne weiteres mit Georg Friedrich Händel kombinieren. Aber Jochen Schäfsmeier hat als geschäftsführender Intendant der Festspiele bei den Gastensembles nicht nur nach besonderen Konzertformaten Ausschau gehalten, sondern auch nach ungewöhnlichen Programmen unter dem Motto »Neue Horizonte«. Da kommt es dann zu Begegnungen mit Mr. Händel im Pub in Hardexen, während Händel im Einbecker PS-Speicher auf Jimi Hendrix trifft. Auch darüber berichtet der geschäftsführende Festivalintendant Jochen Schäfsmeier in unserer Sendung »Eine Stunde, ein Thema«.
Sie haben ja Ausschau gehalten, Sie haben das vorhin schon an einem Beispiel geschrieben, nach Ensembles, die sich vielleicht mit einem neuen Format mit Händel beschäftigen, sei es historische oder gegenwärtige Aspekte oder auch Modelle von Crossover beackern. Da gibt es ja auch einiges unter dem Stichwort neue Horizonte. Also Händel und Hendrix würde so leicht niemand zusammenbringen, um das nur als Beispiel zu nennen.
Ja. Händel und Hendrix ist eine ganz witzige Geschichte eigentlich. Das wird ja mit dem B-Rock Orchestra unter der Leitung von Dorothee Oberlinger in Einbeck gemacht, in PS-Halle. Das war wirklich ganz witzig. Es war vor 2-3 Jahren, ich saß im Zug und bin hier nach Göttingen gekommen aus Köln und habe eine Stimme gehört, bei der ich wusste, ich kenne die. Und dann hört man ja so halb hin und merkt auf einmal, es geht auch um Musik. Und dann bin ich mal rumgegangen und habe gesehen, dass da Dorothee sitzt und habe gesagt, Mensch, ja, schön, dass wir uns hier sehen. Wir haben früher auch immer mal wieder was zusammengearbeitet und habe gefragt, was sie denn macht und so, ob sie nicht was hat, was vielleicht auch für uns interessant ist. Und dann hatte sie gesagt, ja, sie macht gerade bei sich das Programm Händel und Hendrix. Und dann dachte ich, Mensch, das passt eigentlich genau zu Neue Horizonte. Das ist ja wirklich eine Kombination, die man erstmal nicht so erwartet. Händel-Spezialisten wissen, dass es schon mal Forschungsthema war. Hintergrund ist, dass Jimi Hendrix in London gelebt hat und zwar in dem Haus, wo auch Georg Friedrich Händel gewohnt hat. Und er hatte auch in seiner Plattensammlung, ich glaube den Messias, hatte einige Werke von ihm bei sich in seiner Sammlung und hat sich da auch inspirieren lassen. Und dann dachte ich, Mensch, das ist ja wirklich spannend. Und das Programm, was Dorothee da zusammengestellt hat, ist wirklich gut und hat mit Lee Santana, einen Lautenisten, der auch als Komponist einige Werke beisteuert. Ich glaube, das wird eine ganz spannende Geschichte, weil das ist ja genau das, was man sagt, wo kriege ich die Themen, die 1740 aktuell waren und auf einmal dann 1970 auch ähnlich wieder aufkommen. Wie kriegt man die denn künstlerisch unter einen Hut? Wenn man sieht, dass es da von Händel zu Hendrix ist, dann ist es ja genau der Bogen, im Grunde genommen aus der Barockzeit bis in die Jetztzeit. Und das sind so Sachen, die mich natürlich interessiert haben. Die fand ich spannend.
Unter anderem gibt es eine Menge Rock, Hardrock und Heavy-Metal-Gitarristen,
ja,
die mit Affenzahn ihren Lieblingsbach spielen.
Ja, absolut.
Also, ist der Barock nie fern.
Nein, auch die Kompositionsstruktur hat ja viel auch was mit Heavy Metal zu tun. Das ist ja gar nicht so weit weg. Von daher, ich finde das schon spannend und das auch mal wirklich auch sinnvoll zusammenzustellen und jetzt nicht irgendwie konstruiert zusammenzustellen, dass die Leute, die zum Barock gehen, sich dann irgendwie das Heavy Metal irgendwie ein bisschen innervieren und umgekehrt. Das muss es ja nicht sein. Ich glaube, das wird ein ganz spannendes Experiment.
Barock und Jazz.
Barock und Jazz
ist ja mittlerweile schon im besten Sinne etabliert. Da gibt es immer mal wieder
Das ist ja eine schöne Tradition, die es hier gibt bei den Festspielen. Hat auch Tobias Wolf immer wieder gepflegt. Auch da war das so eine Sache. Ich habe mit Annette von Eichel, der Jazzsängerin, telefoniert und habe gefragt, sag mal, fällt dir was dazu ein? Ich würde ganz gerne zu dem Thema Neue Horizonte was machen. Ich habe mir mal so vorgestellt, wir haben die Festspieloper Giulio Cesare und es wäre natürlich toll, wenn man irgendwie ein Jazzprogramm machen kann, was in irgendeiner Form einen Bezug dazu herstellt. Das war erstmal so ganz allgemein. Wir haben telefoniert und ein bisschen gebrainstormt. Und dann hatte sie gesagt, erstmal wird sie das persönlich auch interessieren und sie findet natürlich auch die Rolle der Kleopatra spannend, die verführerisch war, teilweise auch machtbewusst und also viele Aspekte hat. Das ist erstmal eine ganz spannende Frauenpersönlichkeit und sie würde das ganz gerne aufnehmen in ein Programm und sich überlegen, welche spannenden Frauenfiguren wurden denn auch in der Jazzmusik bearbeitet. Es geht nicht unbedingt darum, welche starken Frauen gibt es als Interpretinnen, sondern auch, wo wurden sie besungen, wo wurden sie thematisiert. Und das wollte sie gerne zu einem Programm zusammenstellen. Und da habe ich gesagt, gut, du bist dabei. Das klappt ja wunderbar. Von daher gibt es dieses Programm von Cleopatra bis Diana Krall, was wirklich diesen Bogen spannt. Und das haben wir dann mit ins Programm genommen. Auch da wieder natürlich ein neuer Aspekt, vielleicht nicht unbedingt zu Händels Musik, aber zu seinen Figuren, zu seinen Protagonistinnen und Protagonisten in seiner Oper. Auch das vielleicht, wo man dann manches erkennt und vieles Neues erlernt.
Ja, ich meine, sie bieten ja auch eine wunderbare Projektionsfläche. Das tun nun mal literarische Frauen, musikalische Frauen, dass man sich darin in irgendeinem Detail auch gespiegelt fühlt.
Genau, und das ist natürlich das Spannende. Erstmal ist es natürlich, wie sieht Annette von Eichel das? Erstmal erleben wir ihre Interpretation der Frauenfiguren und zum Zweiten hat natürlich jeder und jede, die dann zum Konzert kommt, auch die Möglichkeit, sich selbst dann abzuarbeiten oder wiederzufinden.
Oder zu gucken, welche Kontraste da so zusammenkommen.
Oder was spricht mich besonders an, was finde ich vielleicht eher ein bisschen abstoßend. Das sind ja alles so Sachen, die man dann mitkriegen kann.
Oder was da so an ikonografischen Bemühungen auch stattfindet.
Genau, natürlich.
Ja, die Heldinnen der Zunft. Einen Stenker würde ich gerne noch machen in den Pub. Händel im Pub, also einfach Lieder, die dann quasi beim Bier gesungen wurden, dass die Musik halt auch im Alltag stattfand und nicht nur im höfischen Zeremoniell.
Genau, auch das war in London tatsächlich so. Die Arien von Georg Friedrich Händel, die wurden aufgenommen, die wurden auch, wie soll man sagen, vielleicht auch eher in Richtung Volksmusik auch mitbearbeitet. Es entstand damals The Beggar's Opera, was wirklich eine Oper war, die eher so eine Volksoper war, parallel zu der Entwicklung der doch sehr höfischen, aristokratischen Oper, die Händel komponiert hatte oder war ja auch sehr verbunden mit dem royalen Hof. Das spiegelt sich ein bisschen in dem Programm von Izzy Firelli wieder. Diese Mr. Handel im Pub machen die genau diese beiden Extreme oder diese beiden Bewegungen, die müssen gar nicht extrem sein, aber die beiden Bewegungen, die parallel in London waren, gegenüberstellen und miteinander spielen lassen.
Dafür müsste man sich eigentlich in einen etwas größeren Pub begeben. Mit Bänken, mit Holzbänken.
Im Grunde genommen ja, nur ich meine, wir haben ja auch ein bisschen Händel dabei, da müsste man immer so ein bisschen hin und her rutschen zwischen dem prunkvollen Palast und der Kneipe. Also das ist dann immer so ein bisschen das, wo es hin und her rutscht. Also ich glaube, wir sind da mit dem Muthaus im Hardexen gut aufgehoben. Das war auch immer so ein bisschen die Idee, dass wir gern versucht haben, uns vorzustellen, welches passt gut in welchen Raum. Das ist natürlich auch so eine Sache, da kannte ich das jetzt auch nur von den Fotos, dass ich einfach gesehen habe, Mensch, das hat ja so ein bisschen so eine Anmutung wie ein Weinkeller oder so. Das passt vielleicht ganz gut da rein.
Diesen Aspekt der Räume, welche Affinitäten da bestehen auch zur Musik oder was da korrespondiert oder sich ganz anders mitteilt, haben Sie ja dann auch in den Wettbewerb, in den Nachwuchswettbewerb eingebunden.
Genau, also da war die Idee so ein bisschen bei unserem Göttingen Händel Competition, dass wir einen Sonderpreis machen wollen. Da bin ich sehr dankbar der Kölner Philharmonie, die gesagt hat, Mensch, das interessiert uns auch, da können wir uns beteiligen. Die Idee dahinter ist so ein bisschen vor dem Hintergrund, dass wir ja doch sehr darauf Wert legen, wie unsere Instrumente gebaut sind. Wir bauen die Instrumente nach historischem Vorbild. Wir machen eine Darmbeseitung bei den Streichinstrumenten. Wir schauen, dass wir besondere Streicherbögen haben, die noch eine andere Bauart haben als die modernen Bögen. Wir spielen mit Blasinstrumenten, mit Holzblasinstrumenten, die deutlich weniger, wir gar keine Klappen haben. Die Blechblasinstrumente haben keine Ventile. Also wir sind ja wirklich auch im Instrumentenbau 200, 300 Jahre zurückgegangen. Jetzt kommen wir in einen Raum, der kann vielleicht genau passend sein. Der kann vielleicht aber auch eine Akustik haben, die vielleicht eher eine 20. Jahrhundert-Akustik ist oder eine ganz andere Wiedergabe der Instrumente gibt, als man sich das eigentlich vorstellt. Und daher war die Idee, dass man sagt, man muss mit dem Raum arbeiten. Der Raum ist eigentlich oder wird Teil des Instrumentariums. Wenn ich ein Trompetenkonsortium in einer Stadthalle habe, wird das anders klingen, als wenn ich es in der Albani-Kirche habe. Und das ist natürlich eine Sache, da muss man als Interpret mit umgehen. Und wir haben daher bei diesem Wettbewerb gesagt, wir möchten gerne von den Ensembles einen Vorschlag haben, wie sie das Konzertprogramm, was sie anbieten, speziell für diesen Raum St. Petri in Landolfshausen gestalten wollen. Ob sie eine besondere Aufstellung haben wollen, ob sie vielleicht wirklich mit dem Raum ein bisschen spielen, indem sie herumgehen und die Möglichkeit anbieten, dass man aus verschiedenen Richtungen Verschiedenes hört. Das war so ein bisschen die Idee dahinter. Letztendlich ist es dann ein maßgeschneidertes Programm für diese Kirche, die jetzt erstmal originär in diesen Raum passt. Wir hoffen natürlich, dass er übertragbar ist. Teil des Sonderpreises ist dann auch, dass das Ensemble nach Köln eingeladen wird. Und dort gibt es natürlich nicht die St. Petri-Kirche aus Landolfshausen. Das heißt, da muss man so ein bisschen schauen, wie man das macht. Aber es ist natürlich erstmal wirklich spannend, wie gehen Interpreten damit um, dass sie auch reisende Künstler sind und vielleicht auch in sehr unterschiedliche Räume kommen, in unterschiedliche Konzertorte.
Das trifft ja quasi auch Ihren Erfahrungshorizont.
Absolut. Also ich meine, das habe ich wirklich auch sehr bewundert bei Concerto Köln früher. Sie haben sich immer sehr viel Zeit genommen, wenn sie in einen neuen Konzertort kamen, um rauszufinden, wie müssen wir uns aufstellen, wie müssen wir vielleicht auch ein bisschen anders spielen, weil der Raum jetzt dieses oder jenes hergibt. Man merkt das ja manchmal, dass zum Beispiel die Bässe ziemlich dröhnen oder die Bässe zu wenig sind. Das kann ja wirklich von einem Tag auf den anderen völlig anders sein und da möchte oder muss man natürlich reagieren. Und da habe ich einiges mitgenommen von denen, dass man diesem Bedürfnis folgen muss, sich darauf anzustellen.
Nun hat die Kirche in Landolfshausen ja ein hinreißend schönes Forum.
Ja.
Dass man so im Halbrund fast wie in einer Arena sitzt. Also ja. Eigentlich die Anbindung an die Antike, das antike Forum, ja.
Ja.
Man kommt gemeinschaftlich zusammen und naja, dann passiert dann was.
Und das Schöne daran ist, hinter dem Sitzbänken ist auch nochmal ein Rundgang, sodass man hinter dem Publikum auch noch spielen kann. Und gleichzeitig, das ist natürlich auch ein bisschen einfach, jetzt hängt ein bisschen was mit der Erfahrung zusammen, die uns bisher noch fehlt, aber dass man die Möglichkeit hat, da die Kirche ganz aus Holz gebaut ist, hat sie nicht so einen ewig langen Nachhall. Das heißt, auch da kann man erstmal sagen, wir spielen mit dem Raum und wir müssen uns nicht mit einer komplizierten Akustik beschäftigen. Soweit die Theorie. Ob das klappt, kriegen wir dann im Mai.
Aber dann die Kirche unter dem Aspekt eines einfach schönen, hölzernen Resonanzkörpers.
Kann man so sehen, ja. Und dann ist man natürlich sehr, sehr nah beim Instrumentenbau auch schon wieder. Da passt das schon wieder sehr gut rein, ja.
Im vierten Teil unserer Sendung Eine Stunde, ein Thema zum Programm der Internationalen Händel-Festspiele Göttingen widmen wir uns weiteren Festival-Highlights im Gespräch mit dem geschäftsführenden Intendanten Jochen Schäfsmeier.
Herr Schäfsmeier, steuern wir mal die klassischen Highlights.
Gerne.
Unter dem Stichwort Neue Horizonte an. Die Oper Giulio Cesare heißt, es wäre die Lieblingsoper von Georges Petrou.
Ich kann es auch nur so von ihm wiedergeben. Hat er auch gesagt, dass er die erlebt hat und war völlig beeindruckt von der Musik, von der Handlung. Und von daher wollte er damit auch hier gerne sich vorstellen. Wir haben ja schon auch so ein paar Bilder davon gesehen, weil es eine Produktion auch davon gibt. Es wird eine sehr bildhafte, eine sehr ansprechende und opulente Inszenierung. Ich bin froh, dass das Fock wieder auch dabei ist. Das ist natürlich auch immer schön, ein tolles Orchester dabei zu haben. Wir haben tolle Sänger und ich glaube an der Stelle, von der Größe der Inszenierung ist es ein bisschen herausfordernd für doch unser schnuckeliges Theater, was nur so und so viel Platz hat. So muss man ja einfach dann auch so sagen. Und ich glaube, dass da erstmal eine ganz große, prächtige Bildsprache angeboten wird. Ich glaube, das ist dann wirklich eine ganz opulente Oper, die wir hier erstmal anbieten.
spricht ja auch für Händels ungeheuer reichhaltige Bildsprache in der Musik.
Ja, ich meine, der Barock war immer etwas. Man sieht auch bei Architektur, da kann es ja nicht gülden genug sein. Da wird ja wirklich mit viel Material auch viel gemacht. Man kann das natürlich auch anders machen, hat auch alles seine Berechtigung, aber das ist jetzt erstmal wirklich wuchtig. So. Er hat das ja so ein bisschen auch erläutert, dass er die so ein bisschen sich erinnert hat an Indiana Jones. Er setzt das teilweise in die 1920er Jahre, die ja auch eine gewisse Lebensfreude dann auch erstmal hatte. Und das spiegelt sich wieder in der Inszenierung, wo er ja auch selbst Regie führt. Nicht ausschließlich als Dirigent, sondern zusätzlich auch noch als der Opernregisseur mit auftritt. Ich finde das schon sehr spannend, weil das ist wirklich dann Georges Petrou. Ne? Das, was man sieht, ist Georges Petrou und das, was man hört, ist Georges Petrou. Also von daher ist da schon sehr viel, womit er dann auch von sich preisgibt mit der Inszenierung.
Also eine Art Grand Spectacle.
Absolutes Grand Spectacle, ja.
Giulio Cesare gehört ja mit zu den erfolgreichsten Opern Händels schon zu seiner Zeit und rangiert jetzt weiterhin oben, ja, unter den sogenannten Greatest Hits.
Ja, das ist uns eher zufällig aufgefallen. Es ist auch genau 100 Jahre, nachdem Oskar Hagen es aufgeführt hat. Also es wurde 1922 zum ersten Mal aufgeführt und jetzt in 2022, was wirklich ein Zufall war. Ich hatte das irgendwann mal gesehen, als ich mir die Ausstellung hier angeguckt hatte, die Händel-Ausstellung hier im Stadtarchiv. Und dann irgendwie ein halbes Jahr später rief mich George an und sagte, Mensch, weißt du, das ist genau 100 Jahre, wir haben 100-jähriges Jubiläum. Ja, ich weiß, ich habe dir das, glaube ich, auch mal gesagt oder vielleicht auch gelesen oder sonst wie. Also ich fand das auch sehr, sehr witzig, dass das jetzt so eher zufällig so entstanden ist, ne? Dass wir die Oper gesucht haben und es ist halt einfach 100 Jahre danach und gar nicht so richtig geplant.
Auf der anderen Seite, was vielleicht auch spannend ist, ist, gut, Händel hat auch sehr schöne Zauberopern geschrieben, Herz, Schmerz, Verrücktheiten, Eifersüchteleien, am Ende haben sich alle lieb und die Bösen sind von dann.
Oder werden gut. Die Bösen werden manchmal auch gut.
Werden geläutert.
Ja, genau.
Deus ex machina les grüßen, ja. Aber die Geschichte als solche, und da versuche ich jetzt mal eine Verbindung auch zu Belsazar, zu dem Oratorium herzustellen, also was die inhaltlichen Aspekte angeht. Gut, es ist ein klassisches Motiv, Machtkämpfe, ja, Wettbewerbe, Dualitäten, Krieg und Frieden, ein Dauerthema.
Also ich glaube, bei Giulio Cesare, da war die Oper da, bevor wir das Motto gesucht haben. Zumindest so, wie ich es im Blick habe, weil da würde George bestimmt mehr dazu sagen können. Für mich wird es einfach wirklich so dieses Erlebnis der Oper, weil sie so wirklich dann so groß ist, wo man dann auch mal was vorstellt, was vielleicht so in der Form bisher nicht gemacht wurde. Das weiß ich aber nicht. Ich kenne ja nicht die ganzen Inszenierungen. Aber wo ich einfach mal sage, wir versuchen hier wirklich mal zum Anfang wirklich was ganz Großes anzubieten, was auch nur deswegen geht, weil wir zusammen kooperieren mit der Niederländischen Reichsoper. Das heißt, wir machen da eine Koproduktion, die nur deswegen auch so opulent sein kann, weil wir diese Zusammenarbeit machen. Das muss man einfach sagen. Das haben wir aber für dieses Mal auch gesagt. Wir kombinieren unsere Kräfte ein bisschen, um das dann auch wirklich anbieten zu können. Bei Belshazzar ist es natürlich so, da geht es ja auch darum, dass das jüdische Volk wieder nach Hause zieht. Das ist es ja auch wieder, dass sie sich aus ihrer Knechtschaft befreien, dass sie also auch da wieder ein neues Leben finden. Das ist ja thematisch schon sehr auch mit neuen Horizonten verbunden. Darum hatten wir gesagt, wenn wir ein Oratorium machen, passt das thematisch ganz gut da rein. Was dann natürlich auch ganz schön ist, für mich dann mein persönlicher neuer Horizont, dass mein früheres Orchester dabei ist mit Concerto Köln und dann als künstlerischer Leiter Václav Lux dabei ist, mit dem wir nie zusammengearbeitet haben, als ich dabei war. Das finde ich natürlich eine ganz spannende Kombination, das hier zu erleben. Darauf freue ich mich natürlich, weil wir haben uns schon überlegt, wen wir dazu einladen, George und ich. Es war Georges Vorschlag. Wir sind viele Dirigenten durchgegangen und dann sagt er, das könnte passen und ich fand es gleich spannend. Und das ist dann für mich jetzt ein neues Erleben von dem, was ich 15 Jahre lang begleiten durfte, jetzt in einer neuen Kombination wieder neu zu sehen.
Das berührt ja auch diesen Punkt der Kooperation und der Koproduktion, was ja langfristig auch ein Modell ist, mit dem man vielleicht besser, intensiver, ausführlicher oder noch differenzierter arbeiten kann, weil die Etats werden nicht in die Höhe wachsen.
Ich meine, ein großes Thema unserer Gesellschaft ist ja auch die Nachhaltigkeit. Und wir müssen uns ja auch irgendwie überlegen, wie gehen wir mit Ressourcen um. Und es ist ja letztendlich in gewisser Weise absurd, wenn man eine große Produktion macht, die 6-mal aufführt und dann wegschmeißen muss, weil sie woanders nicht hinpasst. Und ich habe das auch nie so richtig verstanden, dass Veranstalter sagen, ja, wir haben eine Halbjahressperrfrist. Dass man sagt, wenn du in dieser Stadt bist oder in dieser Region, darfst du das nächste halbe Jahr nicht in dieser Region spielen, damit die Leute alle zu uns kommen. Das mag Sinn machen, wenn man in einem kleinen, vielleicht kulturarmen Raum ist. Aber wenn man in Großstädten ist, kulturellen Metropolen, und da halte ich diese Exklusivitätssucht für nicht mehr ganz zeitgemäß. Ich glaube, wenn wir hier eine Produktion machen, die dann auch in anderen Städten später läuft, dann ist das doch nur toll. Dann hat man einmal wirklich richtig was draufgesetzt, was auch so spannend ist, dass es für viele Leute mehr interessant ist. Natürlich muss ich auch einschränkend dazu sagen, wenn ich viel Energie in eine Produktion stecken möchte oder ein Ensemble, was ich dann hier einlade, dann muss man natürlich auch sagen, ich muss das Geld auch irgendwo verdienen, um die bezahlen zu können. Und von daher möchte ich natürlich nicht, dass es irgendwie 3 Wochen vorher in der Nachbarschaft das gleiche Konzert gegeben haben und das Publikum vielleicht dann dorthin zieht. Nur das sind ja unterschiedliche Sachen. Die eine Sache ist, man muss bei Kooperationen gucken, dass man sich nicht gegenseitig die Luft abschnürt. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch gucken, wie kriege ich es hin, dass ich, was ich einmal teuer hingebracht habe, auch wirklich noch weitergebe. Das wird es sicherlich viel geben in der Zukunft. Ich meine auch dadurch, dass ich das Glück hatte, viele Veranstalter kennenzulernen, habe ich vielleicht auch bei der einen oder anderen Sache, die wir hier machen, eine Idee, dass das hier und dorthin passen kann. Oder dass sie ein ähnliches Programm haben, wo man dann mal sagt, kriegen wir es nicht zusammen hin. Und da ist natürlich auch George Petru ganz toll. Als Operndirigent hat er Kontakte und ein Netzwerk, was ich gar nicht habe. Da ergänzen wir uns wirklich ganz gut. Also bei mir ist es vielleicht ein bisschen mehr das Konzertante-Netzwerk und bei ihm ganz ohne Frage das Opernnetzwerk. Konzertant kommt natürlich noch dazu. Aber das ist, glaube ich, eine Sache, wo uns sehr schnell Partner einfallen könnten, die uns da helfen würden.
Zur Eröffnung der Festspiele mit ganz vielen Concerti Grossi und einer ganz besonderen Kantate, die meines Wissens hier in den letzten Jahren nicht zu hören war.
Ich glaube auch, mit Aminta e Filide haben wir eine Kantate dabei, die in der italienischen Zeit von Händel entstanden ist. Wir hatten ein anderes Projekt ja vor und haben dann einen Solist und eine Solistin eingeladen, die wir für dieses andere Projekt eingeplant hatten. Das Spannende, finde ich, dabei ist, dass wir mit Bruno de Sam einen Sopranisten haben, also einen männlichen Sopransinger, und als Partnerin Mircini Margariti, die auch letztes Jahr schon hier bei einer Produktion mit dabei war. Also wir haben 2 Soprane auf der Bühne, ein Mann und eine Frau. Und ich glaube, das ist eine ganz spannende Geschichte. Auch das wird für viele eine neue Erfahrung sein. Ich meine, wir kennen und haben uns gewöhnt an die Countertenöre oder für viele vielleicht, die jetzt zum ersten Mal Barockmusik erleben, die finden das natürlich erstmal ein bisschen besonders, dass ein Mann mit einer Frauenstimme singt. Und Bruno de Sar ist natürlich noch eine Etage höher. Er ist also nicht in dem Altbereich, sondern wirklich in dem hohen Sopranbereich. Und ich glaube, dass das eine ganz, ganz spannende Geschichte wird.
Es ist ja ein sehr quasi intimer Dialog.
Ja.
Also auch um sich allmählich so in das Festival, in die Stimmung hineinzubegeben.
Ja, also ich glaube, bei der Kantate ist es, sie hat auch schon sehr viel von Oper. Sie hat das Drama von der Oper, hat auch die Gefühle von der Oper, aber es ist ein kleines Format, da gebe ich Ihnen völlig recht. Und ich meine, wir sind dann natürlich damit auch in der Aula hier am Wilhelmsplatz und auch in einem Rahmen, der ja auch sehr inspirierend ist. Das in so einen herrlichen Raum findet man ja nicht so häufig. Also ich freue mich, dass wir dort mit diesem Programm und dem FOG auch wieder das, die Festspiele eröffnen können. Ich glaube, dass das ein schöner Start wird. Es ist eine kleine Oper, wenn man das mal so sagen darf, um dann am nächsten Tag den Giulio Cesare feiern zu können. Also ich glaube, dass das ein ganz guter Start werden kann. Also ich freue mich auch sehr auf den Sänger und die Sängerin, weil ich denke auch, das ist was Besonderes, das erleben wir jetzt hier mal. Und es hat auch nicht gleich das ganz lange Format einer Oper. Wir können also auch viele einladen und es können viele dazukommen, die sagen, Mensch, ich will doch mal so ein bisschen da reinmachen. Wir kriegen eine Hälfte wirklich Orchestermusik mit den Concerto Grossi und die zweite Hälfte diese Kantate. Also ich glaube, das wird sehr nett.
Erst die Kammeroper und dann das Grand Spektakel.
Ja, so.
Singen Sie mit beim Singalong?
Also ich habe sehr, sehr lange im Chor gesungen und bin eigentlich wirklich auch begeistert dabei. Ich befürchte einfach, dass ich die Zeit nicht dazu aufhöre, dass ich das nicht schaffe. Im Vorfeld dieser Festspiele, die ja nur 8 Monate nach den letzten Festspielen sind, das ist ein bisschen ein heißer Ritt im Moment.
Also, macht auch kurzatmig, ne?
zwischendurch mal.
Es macht auch mal kurzatmig. Ja, nein, ich muss einfach schauen. Wir wollen diese Festspiele jetzt wirklich richtig feiern und ich freue mich auf den Singalong, aber ich glaube nicht, dass ich die ganze Zeit dabei sein kann. Und dann, glaube ich, möchte ich auch niemandem den Platz wegnehmen. Also, aber ich verspreche, dass ich auch einmal dabei sein werde, wenn ich in der Zeit, wo ich hier in Göttingen bin, auch beim Singalong mitzumachen. Vielleicht nicht beim ersten Mal, sondern dann, wenn ich auch ein bisschen mehr mit etwas mehr Routine in die Festspiele gehen kann.
Sie geben jeden Programmpunkt im Festival, aber gibt es vielleicht etwas, was Ihnen besonders am Herzen liegt?
Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu fragen, weil ich natürlich das Programm so zusammengestellt habe, zusammen mit George Petrou, weil ich das, was da reinkommt, auch alles toll finde oder erstmal spannend finde. Ich muss so ein bisschen sagen, für mich sind diese Konzerte in der Region so ein bisschen Geheimtipps. Da werde ich sicherlich vieles erleben, was ich nicht so kenne. Diese kleinen Kammerformate in diesen wirklich bezaubernden Orten, das ist etwas, wo ich mich ganz besonders drauf freue. Aber ich meine, ich werde wahrscheinlich versuchen, mehr oder weniger jedes Konzert irgendwie mitzuerleben. Es gibt 2, 3, die ich nicht schaffen werde, was mir auch schon leid tut. Also bei den Regionsachen, da glaube ich, erlebe ich jetzt erstmal am meisten, auch weil ich natürlich die Orte neu kennenlerne etc. Auch dieses Partimento in Osterode, wenn dann Christian Rieger anfängt zu improvisieren, dass die das Potenzial haben, dass man da hinkommt und sagt, Mensch, ja, sowas habe ich eigentlich in diesem Rahmen noch nicht gehört.
Ja, im besten Sinne unterwegs zu neuen Horizonten.
Absolut.
Staunen, ja. Entdecken.
Genau.
Sich freuen, genießen.
Ja. Und wenn man es mal nicht mag, dann glaube ich trotzdem, dass man es als etwas Besonderes irgendwie empfinden kann und sagen, ja, das ist jetzt nicht so meins, aber es war schon irgendwie auch sehr inspirierend. Und wenn das klappt, dann haben wir viel geschafft.
Auf gutes Gelingen und danke fürs Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Das war eine Stunde ein Thema. Heute zum Programm der Internationalen Händel-Festspiele Göttingen unter dem Motto Neue Horizonte. Die neuen Festivalhorizonte hat Tina Fiebiger im Gespräch mit dem geschäftsführenden Intendanten Jochen Schäfsmeier erkundet. Hinweise zum Spielplan finden Sie auf der Homepage des Stadtradios.